Heute ist alles irgendwie ein bisschen anders. Der Beamer steht hier links, das Klavier steht hier rechts, Steffen ist verheiratet. Aber etwas bleibt doch gleich. Wenn ich hier vorne rede, dann gibt es immer irgendeinen Lauf. Heute war der 25-Kilometer-Lauf und ich hatte den nicht auf dem Schirm. Und da ich mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln mindestens eine halbe Stunde länger brauche, als ich realisiert habe, ich bin eingekesselt, es gibt keinen Weg raus, blieb mir nur noch übrig, Frau und Kinder zurücklassen, den Kreis brechen, mir ein Taxi schnappen und 30 Euro investieren, damit ich heute rechtzeitig hier sein kann. Aber ich hab's geschafft, Amen. Aber noch etwas war irgendwie anders diesmal. Ich weiß gar nicht, ob es schon mal einen Lauf gab in den letzten 3 Jahren und ich habe hier nicht gesprochen vorne. Ich glaube nicht. Es ist echt verblüffend. Etwas war auch anders diesmal. Normalerweise ist es so, wenn ich predige, dann weiß ich oft schon Wochen vorher, was das Thema ist, weil es etwas gibt, was mir total auf dem Herzen brennt. Und deshalb war das für mich sehr ungewöhnlich, dass es diesmal nicht so war. Und ich glaube, dass das lustigerweise mit unserer Predigtserie zusammenhängt, die wir hatten, jetzt im ersten Vierteljahr. Weil die war so inspirierend, finde ich. Die waren dermaßen inspirierend. Ich hatte den Eindruck, eine Predigt besser als die nächste. Und alle Predigten waren irgendwie, ich habe was gelernt, es ging ans Herz, es war persönlich, es war tief, es war richtig gut vorgetragen. Das ist so, irgendwie ist wie so ein roter Faden zog sich das hindurch, dass das inspirierend und ermutigend war, aber gleichzeitig auch herausfordernd, dass ich jetzt irgendwie so dastehe und gehe so, oh, und was jetzt? Ich meine, was will man mehr als so eine Serie? Habe ich mich also hingesetzt, habe darüber nachgedacht, okay, was liegt mir besonders auf dem Herzen? Über was möchte ich predigen? Ist mir nichts eingefallen. Habe ich gedacht, okay, was sind denn die Bedürfnisse, die ich sehe in der Gemeinde? Vielleicht kann ich irgendwas ansprechen, was die Bedürfnisse anspricht. Es ist mir nichts eingefallen. Ich saß also da, habe den ganzen Abend lang Gedanken gemacht, verschiedene Gedanken aufgeschrieben, alles wieder verworfen, dann bin ich ins Bett gegangen. Es war Freitag auf Samstag und konnte nicht einschlafen und habe bis 3 Uhr wach gelegen, habe mir Gedanken gemacht. Helge hatte mich am Freitag angeschrieben, was ist denn dein Thema, damit er den Gesang darauf einstellen kann. Ich konnte nichts schreiben. Aber ich glaube, er hat dann noch kurzfristig alles umgeworfen, weil das passt nämlich dann doch sehr. Weil dadurch, dass ich wach war, hatte ich natürlich viel Zeit zu beten in der Nacht. Und auf einmal hat's Klick gemacht. Und Gott hat mir doch ein Thema aufs Herz gelegt. Und dieses Thema heißt Beten und Fasten. Deshalb Titel der Predigt heute, vom Beten und Fasten. Beten und Fasten. Ich bin fasziniert davon, wie sehr Gott Beten und Fasten segnet, wenn es ernstig ist. Frei nach Jakobus 15, Vers 16. Das heißt, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ich bin ziemlich atheistisch aufgewachsen. Und als junger Mann war mein Glaube Logik und Vernunft. Ich konnte nur an etwas glauben, wenn es plausibel und wenn es vernünftig war. Und die Bibel ist ein unglaublich faszinierendes, beeindruckendes Buch. Sie ist konsistent mit Geschichte und Wissenschaft. Sie ist ein wahres Wunderwerk. Das muss auch derjenige zugeben, der nicht glaubt, der sie denn mal gelesen hat. Aber Glaube an Gott, machen wir uns nichts vor, aus weltlicher Sicht ist es weder plausibel noch vernünftig. Oder um es mit den Worten von Paulus zu sagen, im 1. Korinther 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Und ich glaube, dass mir als logikgetriebene Menschen mit atheistischer Herkunft, wenn Satan versucht, mich anzugreifen, dann wird eine Hauptsache sein, wie er das versucht, indem er versucht, mir einzureden, dass es doch eigentlich keinen Gott gibt. So. Du glaubst also an Gott. Hast du ihn denn schon mal gesehen? Diesen Gott? Nein. Bist du dir auch wirklich sicher, dass es ihn wirklich gibt, diesen Gott? Schau dir doch mal die Welt an, in der du lebst. Wo ist er denn, dieser Gott? Das sind so Dinge, glaube ich, das sind so Sätze, mit denen Satan wahrscheinlich versucht, bei mir Zweifel zu säen. Thomas, als er erst an die Auferstehung glauben konnte, nachdem er Jesus wirklich vor sich gesehen hatte, Jesus sagt zu ihm in Johannes 20, Vers 29, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Und ich denke manchmal über diese Stelle nach und meine Schlussfolgerung ist, dass ich im Grunde meines Herzens wahrscheinlich ein schwacher Gläubiger bin, so eine Art Thomas. Denn Gott hat dafür gesorgt, dass mein Glaube in dieser Hinsicht sehr wenig getestet werden kann. Tatsächlich hatte ich diese Gedanken, die ich vorhin gesagt habe, auch schon. Hast du ihn denn schon gesehen, diesen Gott? Aber dann muss ich innerlich immer lachen und meine Antwort ist ja, ich habe. Und wie? Durch die Macht von Gebet und Fasten. Gott hat durch Gebet und Fasten in meinem Leben Wunder gemacht. Die sind so unglaublich, da bleibt kein Platz für so einen Zweifel. Und das hat er nicht nur einmal gemacht. Und aus diesem Grund ist diese Predigt auch eine Werbeveranstaltung für das Beten und für das Fasten. Betet und fastet und ihr werdet Wunder sehen. Und bevor ich anfange, ein paar von meinen Erlebnissen zu erzählen, muss ich sagen, ich bin eigentlich gar nicht so ein Beter-Typ, so ein klassischer. Ich bin so ein Halbintellektueller, das heißt, ich liebe es, Bibel zu lesen. Ich lese seit 16 Jahren Bibel, es wird mir nie langweilig. Ich war jetzt 2 Wochen auf einer Schulung, was habe ich gemacht? Ich habe abends Bibel gelesen, so viel ich konnte. Ich habe mehrere Bücher durchgelesen und ich habe es sehr bedauert, dass ich lernen musste für diese Schulung, sonst hätte ich nämlich noch viel mehr lesen können. Altes Testament, Neues Testament, Querbeet. Und ich ziehe da auch viel draus, sehr viel. Inspiration ziehe ich draus, ich ziehe Richtung für mein Leben daraus, Reflexion über mich selber. Aber tatsächlich wurde mein Leben deutlich weniger durch Bibellesen verändert als durch Beten und Fasten. Beten dagegen, das ist bei mir so eine Sache. Am liebsten laufe ich beim Beten, weil das hilft mir, mich auf mein Gebet zu fokussieren. Oft passiert es, wenn ich da sitze und bete, dass ich dann mitten im Satz in meinen Gedanken abschweife und anfange, über irgendwas nachzudenken. Okay, das habe ich ja gestern erlebt und sollte ich da vielleicht noch irgendwie irgendwas machen? Und dann komme ich so zu Sinn und ich bin so, was machst du da? Du sprichst gerade mit dem Höchsten und dem Heiligsten Gott. Wie kannst du da irgendwie mitten in der Unterhaltung anfangen abzuschweifen? Was denkt Gott über dich? Wie respektlos. Ein Gespräch mit dem Herrn der Herrscher, dem höchsten und heiligsten Wesen dieser Welt. Es ist schon vorgekommen, dass ich mehrere Tage kein tiefes Gebet hatte und es mir noch nicht mal aufgefallen ist. Hätte ich so lange keine Bibel gelesen, würde ich mich geistlich völlig ausgetrocknet fühlen. Aber wenn du mich fragst, auf was ich eher verzichten könnte, auf Bibel lesen oder auf Beten, und ich bin sehr dankbar dafür, dass das nur eine hypothetische Frage ist, dass ich nicht in Zeiten lebe, wo sowas tatsächlich hier in Deutschland eine reale Frage ist. Auf das persönliche Zwiegespräch mit Gott, da will ich nie im Leben drauf verzichten. Wenn man mich einsperren würde und man würde mir alle Bibeln wegnehmen, ich könnte mich verlassen auf das, was ich schon gelesen habe, festhalten an dem, was ich gelernt habe. Aber das Zwiegespräch mit Gott, das ist wie Luft holen. Ja, es kann sein, dass ich manchmal tauche und die Luft anhalte, aber ich muss doch immer wieder sehr bald zur Oberfläche kommen und Luft holen. Und wenn ich auf mein geistliches Leben zurückblicke, diese 15 Jahre, die ich jetzt schon im Glauben bin, dann sehe ich klar, bedeutende Ereignisse und Wendemarken in meinem Leben vor mir in den letzten 15 Jahren, wie Gott eingegriffen hat, und das hatte ganz, ganz oft ganz viel mit Beten und Fasten zu tun. Lasst uns mal über Beten und Fasten reden. Was ist das eigentlich? Über diese Frage in einer Predigt wird der ein oder andere alte Hase wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln. Ich glaube, es gibt hier im Raum keinen, der sich bei der Beantwortung dieser Frage unsicher fühlt. Aber trotzdem, Ordnung muss sein. Letzten Montag hatten sowohl Emilio und ich Brückentag, während der Rest der Familie arbeiten musste oder in den Kindergarten musste oder durfte. Und wir haben uns dann nebeneinander gesetzt. Ich habe ein bisschen am Computer gearbeitet und er hat auf Tablet so eine bezaubernde Bibel-App gespielt, die heißt Bibel für Kids, und erzählt Bibelgeschichten spielerisch. Ich habe mir die auch schon angesehen. Ist wirklich sehr inspirierend, wird immer wieder unterbrochen von kleinen Quizfragen und er liebt das total. Und dann kam er zu der Geschichte über das Vaterunser, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, oder wo die Jünger Jesus bitten: Herr, lehre uns, wie man betet, so wie Johannes seine Jünger gelehrt hat. Dann hat er auf einmal so still und heimlich zu mir rübergelinst und dann ganz heimlich den Kopf gesenkt und die Hände gefaltet und hat das Vaterunser nachgesprochen und hat geübt, wie man betet. Das war total süß. Und ich lese mit euch die Parallelstelle in Matthäus 6, wo Jesus seine Jünger lehrt. Und er lehrt zusammen mit dem Vaterunser, lehrt er sie noch einige andere Dinge über das Beten. Lasst uns lesen in Matthäus 6, die Verse 5 bis 15. Nein, die Verse 5 bis 18. Matthäus 6. Da sagt Jesus: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Vater unser im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Und weiter heißt es dann über das Fasten, ab Vers 16: Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und ich möchte drei Dinge herausgreifen aus dieser Stelle. Das erste ist: Bete im Verborgenen. Das zweite ist: Plappere nicht beim Beten. Und das dritte ist: Das große Mysterium des Fastens. Erstens, bete im Verborgenen. Betest du eigentlich vor dem Essen? Und wenn ja, wieso eigentlich? Ist es vielleicht wegen 1. Timotheus 4, in dem mal kurz zusammengefasst steht: Alle Speisen sind gut, wenn sie mit Danksagungen empfangen werden? Wahrscheinlich nicht. Und hier jetzt meine wahre Frage. Betest du auch für das Essen, wenn du alleine bist? Wenn ich über mich selber reflektiere, dann ist es so, wenn ich in der Familie esse, also mit meiner Familie zusammen esse, oder wenn ich mit anderen Christen zusammen esse, dann bete ich fast jedes Mal. Wenn ich aber alleine esse, dann bete ich nicht so häufig. Ich bete wahrscheinlich häufiger nicht, als dass ich bete. Warum ist das so? Und ich glaube, die Wahrheit finde ich in Matthäus 6, Vers 6. Da steht, wenn du betest, so geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Ich glaube, was diese Stelle bedeutet ist, wir sind ehrlicher, wenn wir im Verborgenen beten. Mir hat mal jemand gesagt, er möchte wegen dieser Stelle nicht in Gemeinschaft beten mit anderen zusammen. Aber ich glaube, da hat er die Stelle falsch verstanden. Sonst stände sie ja im Widerspruch zu den ganzen Stellen, wo die Christen im ersten Jahrhundert ständig und überall zusammen gebetet haben. Ich glaube, wir sollten es ihnen gleich tun. Ich glaube, wir sollten noch viel mehr zusammen beten, als wir das tun. Aber ich glaube, in dieser Stelle geht es eigentlich um eine Wahrhaftigkeit im Beten. Wenn wir alleine sind, dann beten wir in der Regel viel wahrhaftiger zu Gott als vor anderen. Und ich möchte dich und mich mit dieser Stelle herausfordern. Prüfe dein Gebet. Und wenn ich mich prüfe und mein Gebet prüfe, vor dem Essen zum Beispiel, das nur als Beispiel, dann stelle ich fest, das ist bei mir wahrscheinlich 70% Tradition und 30% Dankbarkeit. Und ich versuche schon, wenn ich bete, wahrhaftig zu sein. Ich versuche nicht als Automatismus zu beten, sondern wenn ich bete vor dem Essen, dann versuche ich auch wirklich, mich auf Gott auszurichten und ihm Dank zu sagen. Aber allein die Tatsache, dass ich seltener bete, wenn ich alleine bin, spricht eigentlich Bände. Ich persönlich glaube, man braucht gar nicht unbedingt vor dem Essen beten. Das ist ja kein Gesetz. Aber ich bin doch ermutigt worden in den letzten Tagen durch eine kleine Erkenntnis, weiterhin vor dem Essen zu beten, wenn auch an meiner Ernsthaftigkeit zu arbeiten. Denn mir ist aufgefallen, dass Jesus scheinbar immer vor dem Essen gebetet hat. Wir sehen das beim letzten Abendmahl, wir sehen das bei der Speisung der 5000. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, als Jesus unterwegs ist mit den Jüngern von Emmaus nach seiner Auferstehung und sie klagen ihm ihr Leid und er sagt so und er lehrt sie aus der Schrift und sagt, guck mal, der Messias musste doch sterben und sie checken nicht, dass er Jesus ist. Vielleicht hatte er eine Mütze auf oder eine Kapuze auf oder sonst irgendwas. Sie realisieren irgendwie nicht, dass sie da gerade mit Jesus wandeln. Und dann kommen sie in dieses Haus und sie setzen sich hin und dann betet Jesus vor dem Essen. Und auf einmal fällt es ihnen wie Schuppen vor den Augen. Und sie denken so, oh, so betet nur einer vor dem Essen. Das ist Jesus. Und weg ist er. Und sie kehren zurück und sie sagen, wir haben Jesus getroffen. Wir haben ihn erkannt, als er vor dem Essen gebetet hat. Wie muss Jesus vor dem Essen gebetet haben? Also, das inspiriert mich. Zweiter Punkt, plappere nicht beim Beten. Vers 7, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Aber an der Stelle denke ich irgendwie instinktiv automatisch so an tibetanische Gebetsmühlen, bei denen sich irgendwie Gebete auf mechanische Art und Weise wiederholen und ich weiß nicht wirklich, was das soll, weil ich buddhistische Lehre nicht genug kenne. Oder ich bete an, ich denke an Szenen aus alten Gangsterfilmen, das heißt in der Beichte, mein Sohn bete zur Umkehr 7 Ave Maria und 3 Vater Unser. Aber es gibt so eine Bibelstelle, die Paulus Gebetsleben zeigt, die mich wirklich herausfordert, anders über diese Stelle zu denken. Und das steht im 2. Korinther 12, die Verse 7 bis 9. Wenn ihr wollt, könnt ihr aufschlagen. 2. Korinther 12, Vers 7 bis 9. Da sagt Paulus, und ihr kennt die Stelle, Ich rede wahrscheinlich auch ziemlich häufig drüber, weil ich sie echt faszinierend finde. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarung nicht überhebe, sagt Paulus, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich 3-mal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Und es wird vermutet, dass Paulus hier von irgendeinem körperlichen Leiden spricht, das ihn plagt. Was es ist, weiß ich nicht. Ich habe irgendwo gelesen, dass jemand denkt, das wäre vielleicht Epilepsie. Ich glaube eher nicht, ehrlich gesagt. Aber wie auch immer, der Paulus, von dem es heißt in Apostelgeschichte 19, die Verse 11 und 12, und Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Paulus, so hielten sie auch die Schweißtücher und andere Tücher, die er auf seiner Haut getragen hatte, über die Kranken, und die Krankheiten wichen von ihnen und die bösen Geister fuhren aus. Das sagt die Bibel über Paulus. Oder in Apostelgeschichte Vers 20, da heißt es, dass er einen Jüngling, der ermüdet von seiner Predigt aus dem Fenster gefallen ist, von den Toten auferweckt hat. Dieser Paulus also kann nichts gegen sein eigenes körperliches Gebrechen unternehmen, weil Gott heilt ihn nicht. Und was mich so fasziniert ist, er sagt, seinetwegen habe ich 3-mal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Da gibt es etwas, was Paulus scheinbar wie nichts anderes einschränkt, behindert. Und er hat 3-mal dagegen gebetet. Er erwähnt es, als wäre es viel. Nach 3-malen hat er eingesehen, naja, ich habe 3-mal mit Gott gesprochen, wenn er es nicht wegnimmt, ja, dann meint er wahrscheinlich, dass es bleiben soll. Wie oft hätte ich gebetet, frage ich mich, wenn ich sowas hätte. Wahrscheinlich würde ich jahrelang ständig auf die Knie fallen und bitten. Aber Paulus ist so verbunden mit Gott, dass er sich darüber im Klaren ist, dass Gott schon beim ersten Mal komplett zugehört hat. Und für ihn wäre das wahrscheinlich plappern, wenn er diese Bitte jetzt wieder und wieder wiederholt. Und bitte versteht mich hier jetzt nicht falsch. Ich möchte nicht sagen, auf keinen Fall, dass ausdauerndes Gebet falsch ist. Schließlich sagt Jesus, wir sollen im Gebet sein wie eine bittende Witwe. Wir sollen so lange hartnäckig bitten, also die Witwe bittet so lange hartnäckig, bis sie erhält, was sie will. Aber vielleicht beschreibt dieses Plappern, von dem hier in der Stelle ist, so eine Mischung aus Dahinsagen und eigentlich nicht dran glauben. Ich glaube, die bittende Witwe, die war sich sehr, sehr bewusst, dieser Richter, zu dem sie geht und dem, zu dem sie bittet. Bitte verzeiht, dass ich die Stelle jetzt nicht auch lese. Ich hoffe, ihr alle kennt sie. Also diese Bitte, diese Witwe, die kommt immer zu diesem Richter und die geht so lange zu ihm und bittet ihm, bis sie von ihm erhält, was sie möchte. Und Jesus nimmt sie als Beispiel und sagt, das soll ein Beispiel für euer Gebet sein. Na jedenfalls, diese Witwe, die war sich total im Klaren darüber, dieser Richter, zu dem ich da gehe, der bestimmt mein Schicksal. Die war sich 100% sicher, dass er derjenige ist, der ihr helfen kann. Ich dagegen, wenn ich in einem Modus des regelmäßig für etwas beten bin, kann oft, wenn ich bete, so ein bisschen den Glauben daran verlieren, dass Gott jetzt immer noch was ändert. Und ich glaube, das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, der aus einem hartnäckigen Gebet ein plapperndes Gebet macht. Genau. Deshalb glaube ich, regelmäßiges Gebet ohne echten Glauben, das fällt wahrscheinlich in diese Kategorie des Plapperns und nicht nur irgendwie tibetanische Gebetsmühlen oder was weiß ich, 7 Ave Maria hintereinander. Und ich möchte jetzt zu meinem dritten Punkt kommen. Das große Mysterium des Fastens. Verse 17 und 18. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Was ist eigentlich Fasten? Ich glaube, wie man fastet, das wissen wir alle. Und da gibt es verschiedene Wege. Ich habe auf die unterschiedlichsten Varianten des Fastens schon ausprobiert. Aber was ist eigentlich Fasten geistlich? Ich habe keine Ahnung. Wie soll der temporäre Verzicht auf Nahrungsmittel, was soll daran besonders sein? Was findet Gott daran? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, Basti hat mir mal vor Jahren gesagt, dass Fasten den Verstand schärft und dass man die Zeit, die man sich sonst fürs Essen nimmt, dann für zusätzlich nehmen kann, um zu beten. Und ich glaube tatsächlich, Fasten schärft den Verstand. Aber bei mir waren die Änderungen bisher noch nicht so gravierend, dass ich das wirklich rentiert hätte. Und ich versuche auch in der Regel, wenn ich faste, immer diesen Ratschlag von Basti in die Tat umzusetzen und zu beten in der Zeit, in der ich sonst essen würde. Aber um ehrlich zu sein, wenn mir wirklich was auf dem Herzen liegt, dann finde ich auch Zeiten zu beten, ohne dass ich aufs Essen verzichte. Also das Fasten ist ein geistliches Rätsel, aber wir sehen, dass es in der Bibel immer wieder praktiziert wird. Wir sehen, wie Gott es in der Bibel immer wieder ganz besonders segnet. Und auch in meinem Leben sehe ich, wenn ich faste, macht Gott oft krasse Dinge, krasse Gebetserhörungen. Wie am 21. Tag meines auf 21 Tage angelegten Fastens, indem ich um ein Zeichen gebeten habe, ob ich meinen Traum an den Nagel hängen soll, irgendwann für die Gemeinde zu arbeiten und mir jetzt einfach einen festen Job in der Wirtschaft suchen soll. Und das Zeichen, ich habe die Geschichte wahrscheinlich schon 5-mal erzählt, bitte verzeiht mir, man merkt daran, dass man älter wird, aber gut. Trotzdem, ich kann es nur wiederholen und wiederholen, weil ich es so inspirierend finde. So, und am 21., also ich habe gesagt, Gott gibt mir ein Zeichen. Das Zeichen soll sein, irgendjemand soll auf mich zukommen und soll mich fragen, ob ich nicht für die Gemeinde arbeiten möchte. Soll mir quasi einen Job anbieten. Und das, obwohl ich wusste, dass wir in der Gemeinde kein zusätzliches Budget haben für eine Neuanstellung. So, und am 21. Tag, am letzten Tag von meinem Fasten, kommt Gott zu mir. Und obwohl wir in der Gemeinde kein Budget haben, fragt er mich, sag mal, denk mal drüber nach, möchtest du nicht mal irgendwann für die Gemeinde arbeiten? Vielleicht musst du da eine Weile drüber nachdenken und so. Und ich war so, Amen. Scott wusste nicht, dass wir kein Budget haben. Ja, deshalb ist da auch nichts draus geworden. Aber heute stehe ich hier, ein paar Jahre später, und bin tatsächlich Teilzeit für die Gemeinde angestellt. Es hat mir damals nichts ausgemacht, dass nichts draus geworden ist, weil ich hatte eine Antwort auf mein Gebet. Gott hat mir gezeigt, nein, hänge deinen Traum nicht an den Nagel. Was für ein krasses Wunder. Oder am ersten Tag meines Fastens, als ich irgendwie gemerkt habe, so, ich entferne mich emotional von Gott, und dann habe ich gesagt, ich werde jetzt einfach beten und fasten dafür, dass ich wieder Gebetserhöhungen sehe in meinem Leben. Und am ersten Tag dieses Fastens ist mir dieser Autofahrer von mir völlig unverschuldet, ja, völlig ansatzlos einfach ins Auto reingefahren, während ich mit Tempo 50 unterwegs war. Und ich fahre ihn voll um. Und er liegt vor meinem Auto, ohne Helm und wie tot. Und ich habe, also das ist der größte Horror überhaupt. Der Schock meines Lebens, wirklich. Was habe ich gemacht? Ich habe gebetet. Und ich habe jeden, den ich kenne, angeschrieben und gesagt, betet. Ich habe gerade jemanden umgefallen, ich glaube, er ist tot. Und das Ende vom Lied ist, dieser Mensch hatte einen Schlüsselbeinbruch. Wie kann man ohne Helm mit Tempo, also in ein Auto reinfahren, das 50 Stundenkilometer fährt und sich nur das Schlüsselbein brechen? Was für ein Wunder. Damit habe ich nicht gerechnet, als ich für Gebetserhörung gefastet habe. Also wirklich nicht. Beten und Fasten ist eine wirklich mächtige Sache. Nicht, weil irgendwas Mächtiges darin ist, wenn du dich in dein Zimmer einschließt und Worte vor dich hinsagst. Oder weil du auf Essen verzichtest. Sondern weil es zwei Kommunikationskanäle sind zu Gott Und weil Gott sagt, darauf antworte ich mit meiner ganzen Macht. Ich habe bei meiner Bekehrung Gebetserhörung erlebt. In Zeiten, in denen ich einsam war, habe ich Gebetserhörung erlebt. Als meine Jimena, meine damalige Freundin, quasi keine Aufenthaltsgenehmigung mehr bekommen hat für Deutschland, habe ich Gebetserhörung erlebt. Wenn ich Sachen gesucht habe, stundenlang, und sie nicht gefunden habe und mich dann erinnert habe, warum betest du nicht, habe ich Gebetserhörungen erlebt. In der Mission, auf der Suche nach Bestimmung. Und ich habe gestern darüber nachgedacht, wie sähe mein Leben aus ohne diese Gebetserhörungen. Und es wäre radikal anders. Mein Leben wäre völlig anders ohne diese Gebetserhörungen, diese ganz offensichtlichen, die ich immer wieder erlebt habe. Ich möchte euch heute dazu inspirieren und ermutigen, mit Glauben und großer Ernsthaftigkeit zu beten und zu fasten. Und ich bin mir sicher, dass Gott sich dadurch ungeheuer verherrlichen wird. Und deshalb möchte ich euch oder auch alle, die wollen, dazu einladen, in der nächsten Woche mit mir zu beten und zu fasten. Ich habe hier einen Zettel vorbereitet für eine kleine Gebets- und Fastenkette. Und das Thema ist einerseits ganz allgemein. Ich habe schon tolle Fastenketten zum Beispiel für die Mission erlebt, die Gott unheimlich gesegnet hat. Aber ich habe gedacht, ganz allgemein, lasst uns beten und fasten dafür, dass Gott in diesem Jahr das geistliche Fundament von unserer Gemeinde stärkt und dass er sich durch uns reichlich verherrlichen wird. Und zusätzlich dazu kann jeder, der mitmacht, sehr gerne noch für eigene Gründe beten. Sich aushängt, für was möchtest du nächste Woche beten und fasten? Und ich habe, also wie gesagt, eine Woche lang, also es wäre schön, wenn sich für jeden Tag jemand einschreibt. Pro Tag habe ich hier 5 Spalten. Zur Not könnt ihr auch noch auf die Rückseite schreiben, wenn das voll wird. Hier könnt ihr auch eure E-Mail-Adresse eintragen. Das ist optional. Aber wenn ihr eure E-Mail-Adresse eintragt, dann schicke ich euch eine Liste mit all den anderen, die für diesen Tag ihre E-Mail-Adresse eingetragen haben. Dann könnt ihr vielleicht gemeinsam beten und fasten. Genau, da schreibe ich mich dann gleich mal rein. Genau, ich lege das hier vorne hin. Mit Stift. Ihr seid herzlich eingeladen, diese Woche mit mir zu beten und zu fasten. Das könnt ihr einen Tag machen, das könnt ihr die ganze Woche über machen. Und Gott wird sich durch unsere Gebete und durch unser Fasten auf jeden Fall reichlich verherrlichen. Gott sei die Ehre. Amen.